Fenster weg.
Mit der Aufnahme hat nicht angenommen wahrscheinlich.
Ach, da bist man sofort raus.
Ja. Aber das funktioniert ja, zack, ist ja der Knaller.
Wir warten jetzt einen Moment, er wird wiederkommen. Herzlich willkommen zu unserer 6. Folge unseres Kohle-Podcast MusterbrecherInnen digital. Wir greifen für euch regelmäßig Themen im Kontext von Gesellschaft und Digitalisierung auf. Heute sprechen wir, das sind Gerald Zwarath, Annika Krämann und Marc Groß mit Marco Alexander Breit zum Thema Innovationsfreude. Marco, du bist Leiter des Arbeitsstabs KI und digitale Technologien im BMWI, also im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Vielen sicherlich auch noch als Mr. Gaia X bekannt und vor allem bist du Mitglied im Beirat unseres Vereins Codec e.V. und in dieser Rolle auch hier heute in dem Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Marco.
Ja, vielen Dank. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich heute mit euch den Podcast gestalten darf. Und ich freue mich natürlich auch sehr, im Beirat von CoLab zu sein. Das macht mir sehr große Freude.
Ja, das freut uns auch sehr. Vielleicht mal ganz kurz, man findet dich im Netz an vielen Stellen, vor allem aber auf Twitter unter dem Handle Breitseiten. Also wer dich da sucht, findet dich unter Breitseiten. Innovationsfreude ist ja das Thema heute und da steigen wir direkt mit der ersten Frage auch ein, sind da zwei große Worte, ne? Innovation und Freude und dann auch noch beides zusammen. Was bedeutet denn das ganz persönlich für dich, also Innovation und Innovationsfreude und welche Zutaten braucht es denn aus deiner Sicht dafür?
Das sind drei Fragen eigentlich.
Also, das stimmt, das stimmt.
Innovationsfreude für mich wäre, ich bin ja in meinem täglichen Tun, wir sind in meinem Beruf bin ich zuständig für KI, Daten, digitale Technologien, auch von der digitalen Identität bis hin zu quasi Anwendungen wie Smart Services, aber auch Gaia X, das ist in der Tat richtig, aber auch die Sprung Innovationsagentur Sprint. All diese Dinge beschäftigen uns beruflich oder mich beruflich und da zieht sich ein bisschen eine Sache durch, dass es häufig Kämpfe auch sind zwischen denjenigen, die beharren, und denjenigen, die nach vorne wollen. Das klingt immer schon, wenn man es so aufmacht, so parteiisch nach dem Motto, nach vorne ist immer gut und beharren ist immer schlecht. Aber manchmal sind ja auch die Effekte von Technologie, die Effekte von Innovationen auch detrimental an der einen Stelle, obwohl sie an der anderen Stelle extrem günstig sind und sehr gute Auswirkungen haben. Ich sage mal ein Beispiel, es geht immer wieder davon gesprochen, dass KI, Künstliche Intelligenz, ja auch irgendwann in der Lage sein wird, wirklich auch Arbeitsplätze aktiv zu verdrängen. Und da reden wir dann nicht nur von, sagen wir mal, wirklich rudimentären Aufgaben, sondern auch im Bereich der Produktion, im Bereich des zwischenmenschlichen Handelns, im Bereich von Pflege. Das ist alles noch sehr weit weg. Aber es ist die Frage, was macht das eigentlich mit Arbeitsplätzen? Und da reden die einen davon, wie viele Arbeitsplätze es zerstören wird, und die anderen reden davon, wie viele Arbeitsplätze eigentlich damit geschaffen werden. Was ich aber glaube, was die wichtige Debatte ist, wie stellen wir uns so auf, dass die Arbeitsplätze der Zukunft, die geschaffen werden durch Innovation, eigentlich auch bei uns in Deutschland geschaffen werden und eigentlich dann auch bei uns in Deutschland produktive Effekte haben und Leute auch in Gehälter anstellen, die für sie auskömmlich und komfortabel sind. Das meine ich mit Innovationsfreude, dass wir uns diesen Dingen zuwenden, auch mit offenem Herzen und offenen Hirnen und sie am Ende die Effekte, die wir ohnehin erleben werden, zum Guten wenden und darüber nachdenken, was es für uns bedeutet und wie wir es zum Guten wenden, als wie wir sie verhindern können. Mhm. Und das wäre die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Innovationsfreude? Wie gesagt, dieses Hingewandte, dieses Face it, Embrace it. Aber auf der anderen Seite die Frage, was braucht man dafür? Ich glaube, man braucht rudimentär gesprochen drei Sachen. Das eine ist, wir brauchen durchaus das Mindset, das uns mal ausgezeichnet hat, auch als Nation, dass wir Technologiefreunde sind, dass wir technologiefreudig sind. Das sind wir in Teilen immer noch, aber wir haben uns in Teilen auch ein Stück weit in die Erfolge des 20. Jahrhunderts, die technologischen Erfolge des 20. Jahrhunderts verliebt und beharren da auch ein Stück weit an vielen Enden, an vielen Stellen zu sehr darauf. Das zweite ist, wir brauchen ein innovationsfreundliches Klima. Da sind vor allem voran regulatorische Rahmenbedingungen zu nennen, aber auch dieses Lust auf Technologie haben. Da finde ich, sind wir als Nation auch noch ein bisschen zaghaft an der einen oder anderen Stelle. Das Dritte, was man bräuchte, ist, man braucht Leadership. Man muss einfach auch quasi Role Models, sag ich mal, im Englischen haben, die zeigen, wie cool eigentlich Technologie ist, wie cool eigentlich Fortschritt ist. Da fällt mir zum Beispiel Astro Alex als allererster ein. Mit Astro Alex wurde Raumfahrt plötzlich sexy, wurde interessant. Die Leute mochten ihn, weil er einfach ein sympathischer Typ ist, weil er sich fürs Klima einsetzt, weil er einen coolen Job hat. Der ist vielleicht im alltäglichen Tun mit der Nahrung aus kleinen Plastiktüten nicht ganz so spannend, aber in dem, was er bewirkt und in dem, was er sieht, in dem, was er wissenschaftlich leistet und soziokulturell, ganz enorm. Und solche Role Models, glaube ich, brauchen wir auch mehr, auch unter Gründerinnen und Gründern.
Role Models, interessantes Stichwort, du hast vorhin schon gesagt, wir brauchen Technologie, Freude auch, wir müssen offen sein für Neues, genau das haben wir auch in der Corona-Pandemie so ein Stück weit erwähnt. Wir sprechen jedes Mal über die Corona-Pandemie, weil die einfach viel mit uns gemacht hat und auch zu unserem Thema passt es. Was sind für dich denn so die wichtigsten Lehren darauf, wenn du jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was bislang passiert ist? Da hatten wir ja gerade im technologischen Segment, sage ich mal, hat es ja durchaus auch geruckelt. Gibt es Dinge, wo du sagst, die müssen wir da in Zukunft besser machen und die vielleicht auch die kommende Regierung unbedingt anpacken muss?
Die Frage ist, also es ist mit Krisen ja meistens so, dass sie nicht absehbar sind. Und unabhängig davon, dass immer mal jemand gewarnt hat von einer globalen Pandemie, war natürlich auch die Corona-Krise nicht absehbar. Also sie war weder politisch absehbar, noch quasi absehbar in der Weite der Gesellschaft. Deswegen tue ich mir schwer, jetzt zu sagen, okay, da sind bestimmte Dinge falsch gelaufen. Das muss man kritisieren. Klar, da muss man auch daraus lernen, aber man kann da eigentlich keinen Vorwurf machen. Man kann durchaus an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel sagen, die Digitalisierung der Schulen ist viel zu langsam vorangeschritten. Das ist uns in der Corona-Krise auf die Füße gefallen. Das muss man ganz klar sagen. An der Stelle ist aber auch, das diffundiert auch im deutschen System so. Der Bund gibt Geld, die Länder schütten es aus, die Kommunen nehmen es sich dann, die Schulen werden dann ausgebaut. Am Ende diffundiert das Geld, diffundiert die Verantwortung und diffundiert auch die Umsetzungsleistung in dem großen föderalen System. Und das ist für mich ein Takeaway. Ich bin ein großer Freund des Föderalismus. Ich habe ja auch mal bei der Landesregierung angefangen in der Landespolitik und bin jetzt im Bund aktiv. Für mich ist der Föderalismus wichtig und enorm wertvoll, auch für den sozialen Zusammenhalt und für die, sagen wir mal, die Kohäsion in Deutschland. Aber er braucht dringend ein Update. Und er braucht ein Update in drei Richtungen. Er braucht ein digitales Update. Die Digitalisierung muss auf die Kommunen, auf die Länder, auf den Bund gemeinsam ausstrahlen und nicht zerfleddern. Das Zweite ist, wir brauchen ein Update, wenn es um schnelle, agile Problemlösungen geht. Da, ich nehme da mal als Schiffbruch all dieser ganze Prozess, der sich gemeinhin unter Corona-MPKen, also Ministerpräsidentenkonferenzen, verbirgt. Und das Dritte ist, wir brauchen dringend ein Update auch, was den politischen Kalender angeht, weil dieser Wahlkampf in Permanenz, dass jede Landesregierung eigentlich, also es ist immer irgendeine Landesregierung im Wahlkampf, es ist immer irgendeine Europawahl oder eine Bundestagswahl, auf die politischen Entscheidungen auswirken. Dieser Wahlkampf in Permanenz führt, glaube ich, auch dazu, dass an der einen oder anderen Stelle nicht immer nach der Sache entschieden wird, sondern nach politischen Wahlmotiven. Und das fällt einem dann bei so großen Entscheidungen, bei wirklich Wegmarken, dann auch ein Stück weit auf die Füße.
Ja, du hast einen Begriff. Ja, Marc, du wolltest noch ergänzen.
Ja, ich habe nur noch mal eine Frage, wenn es ganz durch den Kopf ging. Als du gesagt hast, man redet ja, also Corona und Innovation etc., man redet ja relativ schlecht über das, wie es gelaufen ist, wobei es super gute Ansätze geht. Ich meine, Schule, auch da kann man drüber streiten tatsächlich. Ne? Also, wir haben auch zwei Kinder im schulpflichtigen Alter, muss sagen, boah, da ist schon einiges schlecht gelaufen. Aber mit der Gesamtschau da drauf muss ich schon sagen, was wir gezeigt haben, die öffentliche Hand, sage ich einfach mal so, wie flexibel wir eigentlich reagieren können, wenn es darauf angeht. Nur ist ja Flexibilität noch nicht Innovation. Und die spannende Frage ist, was können wir daraus ziehen in Zukunft? Also wie schaffen wir es, diese Flexibilität? Also ich sag mal ein bisschen flapsig, an vielen Stellen ging ja sozusagen, dass wir in der Not gilt kein Gebot. Das war ja sozusagen die Devise zum Teil. Und deshalb ging es auch relativ schnell, weil wir vieles auch mal fünfe gerade sein lassen haben und nach Augenmaß entschieden haben, damit es halt zügig geht. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, diesen Drive wirklich in Zukunft auch in Innovation und Innovationsdenken, dieses Mindset, was du angeschrieben hast, wirklich rüber zu retten, ne?
Also ich glaube, dieser in der Not, oder dieser Notfallmodus, der schickt sich politisch nicht an. Der war wichtig natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass man in pandemischen Spitzenzeiten, als es wirklich quasi dann ganz rasant nach oben ging, dass man da schnell entscheiden kann und guckt, wie ich die Entscheidung danach irgendwie implementiere. Das braucht man da auch mal. Aber die Not an sich ist die Angst sollten eigentlich kein politischer Ratgeber sein. Warum? Angst ist sowieso immer ein schlechter Ratgeber, das gilt überall im Leben, aber die Not eigentlich auch. Denn die Not führt dazu, dass man die Dinge nicht durchdacht hat und sie nicht strategisch angeht, sondern eher taktisch. Und wir haben eine Menge taktisch kluge Entscheidungen getroffen. Die strategischen, für die hatte auch ein Stück weit haben wir auch ein Informationsdefizit über Pandemien, über Corona, wie das Virus sich entwickelt, welche Mutanten wann wo irgendwie hochploppen und wieder verschwinden. Insofern kann man das auch nicht so gut strategisch angehen. Was wir aber strategisch angehen können, sind die Lehren aus Corona. Das haben wir ja eben schon angesprochen. Und da wäre ich sehr dafür, wie gesagt, dass man dieses strategische Herangehen auch dann in organisatorischen Veränderungen münden lässt. Da fällt mir, wie gesagt, erstens eine Föderalismusform ein. Da fällt mir ein, das, was sich gemeinhin auch jetzt unter dem Digitalministerium in Teilen verbirgt, nämlich, dass man agile Projektgruppen, es gibt ja Parteien, die planen agile Projektgruppen im Bereich Digitalisierung, wo man an großen Themen aufgehangen, schnell kluge Leute aus verschiedenen Ressorts und verschiedenen Gruppen, also quasi verschiedene Hierarchiestufen zusammenbringt, das Problem gemeinsam angehen lässt und dann auch wieder auseinandergehen lässt, damit man das Wissen und die Expertise nicht aus den Ministerien abzieht. Also solche digitalen Arbeitsmethoden oder agilen Arbeitsmethoden, finde ich auch, sollte man nach der Corona-Pandemie nochmal sehr genau in Augenschein nehmen. Das Dritte, wie gesagt, ich glaube, Corona ist ein wichtiger Faktor, aber am Ende ist es mehr eine Rahmenbedingung, innerhalb derer jetzt diese ganze Innovationsdebatte auch stattfinden muss. Corona und Innovation gehören nicht eng zusammen. Innovation hat uns an vielen Stellen geholfen, Corona zu meistern, in jedem Fall soweit wir es jetzt gemeistert haben. Da haben wir noch einen Weg vor uns. Aber es hat uns auch geholfen, es muss uns auch dabei helfen, die Aufgaben der Zukunft anzugehen. Und deswegen will ich jetzt nicht alles unter dem Corona-Mantel unter dem Corona-Mantel betrachten.
Sehr gut.
Ja, ich muss nochmal nachhaken und bin einerseits auch froh, dass du den Begriff selber gebracht hast, des Digitalministeriums. Könntest du dir noch einen Unterschied vorstellen und auch vielleicht erklären, was es besser machen könnte, wenn wir es Innovationsministerium nennen könnten? Wäre das für dich ein Unterschied und was wäre das?
Also ich habe, was das Digitalministerium angeht, eine private Auffassung, die ein Stück weit in die Richtung geht, die du auch gerade schon angesprochen hast. Ich habe ja mit sehr vielen digitalen Prozessen zu tun und ich bin jetzt aber ja quasi, das will ich vorausschicken, ja erst seit 4 Jahren im Wirtschaftsministerium. Vorher war ich im Kanzleramt und ein paar andere Stationen gesehen, auch im Land, noch in der Staatskanzlei. Insofern will ich jetzt nicht pro domo sprechen, ich will nur sagen, ich habe relativ viel gesehen. Ich glaube, ich kann mir am ehesten vorstellen, dass wir ein Digitalministerium für die innere Digitalisierung, also Digitalisierung der Verwaltung, die Digitalisierung von Bund, Länder und Kommunen, die das Ganze sehr komprimiert und mit einem klaren Auftrag koordiniert machen als Digitalministerium. Ich würde mir aber wünschen, dass die innovationspolitischen Felder in der Bundesregierung, die in Teilen im Bundesministerium für Bildung und Forschung, in Teilen im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und in Teilen auch im Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur liegen, enger miteinander arbeiten. Ob das dann gleich ein Ministerium für Innovation sein muss und ob man damit nicht die Digitalministeriumsdebatte so ein bisschen überfrachtet, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube aber, dass ich eventuell einen Gedanken nochmal lohnen würde, die Teile der externen Digitalisierung, also Wirtschaft, Gesellschaft, digitalpolitische Rahmenbedingungen, Digital Services Act, Digital Markets Act, all diese Dinge nochmal irgendwo zu komprimieren. Aber das ist für mich nicht das Digitalministerium. Das Digitalministerium hat einen sehr engen Auftrag in meiner Perspektive, nämlich die Digitalisierung der Bund-Länder-Beziehungen, Kommunen und die internen Prozesse der Bundesregierung. Aber wenn es den Auftrag erfüllt, dann hat es schon sehr, sehr viel geleistet. Ich würde es ungern überfrachten wollen.
Ja, das Ding ist sozusagen so ein bisschen das Digitalministerium, so wie du es gerade schilderst, wenn man es einen Tacken enger sieht auch dass der Digitalbegriff ist ja riesig breit sozusagen, dann kann man schon noch griffiger machen. Das bei der Innovation, also charmant finde ich es ja schon, weil es ja nochmal die Perspektive tatsächlich ändert, aber es wird ja nochmal echt breiter und geht ja nochmal mehr in den Querschnitt rein sozusagen. Und dann da einen Griff dran zu finden, wird schwierig sein, obwohl es charmant ist, sich das vorzustellen. Ne? Charmant schon sich vorzustellen, weil dann, man ist sich ja da auch wirklich nochmal das Mindset, was man braucht, sozusagen. Das ist ja schon nochmal ein Statement auch, wenn man so angehen würde. Aber in diesem Kontext ist natürlich dann die Frage auch, welche Rolle spielt denn dann bei der Innovation oder auch bei der Innovationsfreude eigentlich A, Zivilgesellschaft und B, auch, man ist ja ein Teil der Zivilgesellschaft, solche Vereine wie jetzt beispielsweise das CoLab. Ne? Also welche Rolle könnten die, ja, können solche Organisationen, Institutionen, Verbände etc. übernehmen? Und wie kriegt man das auch einen Tacken mehr in die Breite, sozusagen in die Zivilgesellschaft hinein? Dieses Mindset.
Ich finde, wir haben ja relativ viel auch mit der Zivilgesellschaft zu tun. Das sind aber natürlich dann am Ende auch Nischen. Ich arbeite ja im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Also es sind die Teile der Zivilgesellschaft, die auf mich zukommen, eher so die wirtschaftsnahen. Während ich mir vorstellen kann, dass die Kolleginnen und Kollegen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales von zivilgesellschaftlichen Akteuren bespielt werden, die eher so deren Resonanzraum verstärken. Also jeder hört im Prinzip das, was er sowieso schon denkt, weil man mit den Leuten der Zivilgesellschaft zu tun hat, die einen fragen. Dann nickt man sich gegenseitig 30 Minuten dann zu und hat ein gemeinsames Verständnis und fühlt sich quasi untergleichen. Was mir fehlt, ist ein breiter digitalpolitischer Dialog ein digitalpolitischer Dialog in der Breite. Und der fehlt mir ehrlich gesagt noch, bevor ich ihn natürlich innerdeutsch und innerpolitisch führen wollen würde, würde ich ihn gerne außenpolitisch und europäisch führen. Weil ich nämlich glaube, dass wir sind ja als Land ein großes und ein starkes in Europa, aber wir sind eingebettet in die Zeitläufe, die auch außerhalb Europa eine große Rolle spielen. Und ich glaube, Deutschland ist alleine zu klein, um diese Dinge maßgeblich zu beeinflussen. Die Europäische Union hat schon Schwierigkeiten, diese Dinge maßgeblich zu beeinflussen. Also glaube ich, dass das, was wir tun, dringend europäisch und außenpolitisch eingebettet sein muss. Und diesen Dialog, den würde ich gerne führen. Den kann man auch im Innern führen, aber er muss eine außenpolitische Perspektive haben. Das ist mir ganz wichtig. Ich will zwei Beispiele sagen, warum es Wohlfall ist, innenpolitisch zu diskutieren und außenpolitisch aus dem Blick zu verlieren. Das eine ist, ich glaube, für Wohl und Wehe einer europäischen KI-Gesetzgebung, an der wir ja gerade arbeiten, ist die einschlägiger, was China und die USA machen und welche Innovationen auf der Basis welcher Regeln dort herkommen, als das, was wir in Europa alleine machen. Warum? Wenn wir in Europa eine zu enge Regulierung aufs Gleis bringen und in China und in den USA wird das alles mit laissez-faire eher angegangen, dann werden die Menschen, die haben zwei Stimmen in ihrem Herzen. Das eine ist der Bürger und das andere ist der Konsument. Der Bürger möchte seine Daten nicht unbedingt teilen. Der Konsument kauft sich aber eventuell von einem amerikanischen und chinesischen Anbieter ein Gadget und teilt bereitwillig Daten mit dem Hersteller dieses Gadgets. Diese Dinge müssen wir vermeiden und das kann ich nur dann, wenn ich das Ganze außenpolitisch und europäisch einbette. Das werde ich nicht in innerpolitischen oder innerdeutschen Debatten lösen. Um zurück zur Anfangsfrage zu kommen, ich glaube, die Zivilgesellschaft kann da eine ganz große Rolle spielen, indem sie sich dessen bewusst wird, dass man hier nicht im Prinzip sich zu sehr fokussieren sollte auf eine Debatte, die nur in den eigenen Blasen stattfindet, sondern einen breiten Dialog sucht. Und häufig sehe ich, dass die untereinander auch nicht so miteinander reden. Und das Zweite für einen Verein wie CoLab ist, dass die hervorragende Position, dass er eben ja gar nicht diesen Maßstab hat, sondern es gibt eine ganz klare Ausrichtung, die ja integrierend ist und die quasi über die Grenzen von parteipolitischen Erwägungen, die über die Grenzen von Partikularinteressen hinausgeht. Und ich glaube, diese Aufgabe, das über Partikularinteressen hinaus zu diskutieren, das ist die ehrenvolle, die vor uns liegt, weil nur die bringt uns voran.
Ich würde ganz gerne jetzt noch mal zu einer nächsten Frage übergehen und du hast uns eigentlich schon hervorragend zwei Stichworte geliefert, dass wir das jetzt perfekt anbinden können. Aktuell, unsere laufende Initiative befasst sich ja jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und wenn wir nachhaltiger leben wollen, auch dann sind wir auf eine innovative Gesellschaft angewiesen. Und häufig reichen dann vielleicht auch gar nicht mehr die inkrementellen Innovationen, sondern wir brauchen echte Sprunginnovationen, die wiederum erfordern, dass wir ganz anders denken, in andere Denkbahnen kommen. Was meinst du, wie gelingt das denn in einer Gesellschaft, die zum einen jahrelang auf Konsum getrimmt war? Du hast gerade schon das Beispiel der Konsumenten gebracht, die sich dann doch die asiatischen Produkte kaufen und so weiter. Und die ja alles in allem auch wirklich in einem guten Wohlstand lebt. Also eine Rolle können Vereine wie auch das CoLab spielen, indem sie integrieren und zusammenbringen. Fallen dir noch andere Ansatzpunkte dafür ein?
Da muss ich jetzt nochmal kurz, Ansatzpunkte für was genau?
Ja, wie kriegen wir das hin, dass wir in unserer Gesellschaft, uns geht es ja im Großen und Ganzen geht's uns gut. Wir haben eine Schwemme von Produkten, beispielsweise auch im Technologiebereich. Wir konsumieren sehr fleißig nach wie vor. Gleichzeitig wollen wir nachhaltiger leben. Und wenn wir jetzt bei Innovation inkrementell ansetzen, dann setzen wir oft ja doch irgendwo da an, bei Dingen, die wir schon kennen. Und wir müssen ja vieles ganz anders denken. Wie kommen wir dahin, wirklich in dieses andere Denken sozusagen?
Ich glaube, wir haben ja mit der Agentur für Sprunginnovationen, aber ich bin ja heute privat hier, aber das Bundeswirtschaftsministerium, dafür bin ich auch dann verantwortlich, haben wir mit der Agentur für Sprunginnovationen gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung und Forschung ja ein Vehikel geschaffen, das uns quasi auch disruptieren soll. Nämlich in unserem Denken, dass wir, also uns als Staat und uns als Ministerien da auch, erstens in unserem Denken, dass man Dinge auch mal mutig probieren kann. Es ist ja auch eine Abkehr von der althergebrachten Sichtweise, dass Steuergeld, wir dürfen ja Steuergeld nicht verschwenden. Ich arbeite ja auch sehr energisch daran, Steuergeld nicht zu verschwenden. Aber Sprunginnovation ist halt auch ein Risiko. Wenn ich Steuergeld mit Risiko investiere, dann gibt es auch ein Risiko des Verlustes. Wenn ich aber quasi zum Steuerzahler oder zum Rechnungshof sage, naja, es gibt auch ein verlustiertes Risiko eines Verlustes von Steuergeld, und das ist nicht mal unerheblich, weil das ist ja eine Sprunginnovation und sowas muss man auch dann mit einem anderen Tempo angehen, dann ernte ich da eventuell auch Kopfschütteln oder hochgezogene Augenbrauen. Insofern haben wir mit der Sprunginnovationsagentur ein Vehikel geschaffen, das eben jenen Auftrag hat, Sprunginnovationen zu fördern, auch wenn nicht ganz klar ist, ob das am Ende ein Erfolg wird. Das wird natürlich trotzdem technologisch geprüft, das wird trotzdem auch Plausibilität geprüft, auch von Experten, nicht von Beamten. Aber trotzdem gibt es halt auch das, ein gewisses Risiko, wie es auch jeder Venture Capital Fonds eingehen würde. Eingehen wird. Das Zweite ist, nach der Institutionalisierung, ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, es gibt schon auch ein Stück weit der eine Nation hat ja schon so eine gemeinschaftliche Perspektive auf die Dinge. Das liegt da, dass man einen gemeinsamen Kulturkreis hat, dass man gemeinsame Medien hat, dass man gemeinsame Role Models hat und so weiter. Natürlich unterscheiden sich die Perspektiven der einzelnen Menschen, aber am Ende hat man schon so eine Art nationalen Blickwinkel auf die Dinge. Und den würde ich mir innovationsfreudiger wünschen. Das heißt, wahrscheinlich müsste man da auch in den Schulen sehr früh ansetzen. Das heißt auch, dass den Gedanken zu überkommen, dass Unternehmen immer beim ersten Schuss gelingen müssen. Das heißt auch, den Gedanken zu überkommen, dass man immer quasi mit allem Wissen geboren sein muss und sich selber nicht weiterentwickeln darf. Wir sind schon eine Nation, bei der zum Beispiel Trainings für Führungskräfte häufig versteckt werden. Wir sind eine Nation, in denen das Scheitern versteckt wird. Und wir sind, wenn man das häufiger mal transparent machen würde, würde man auch andere zu Mut, glaube ich, ermutigen und das oder ermuntern. Und das wäre, glaube ich, eigentlich auch ganz hilfreich. Wie man Sprunginnovationen sonst fördern könnte, das glaube ich, ist eine schwierige Frage, auch deswegen zu beantworten, weil die richtige Disruption ja dadurch passiert, dass ein Einzelner oder eine Einzelne einfach anders gedacht hat als viele andere. Und wie ich dieses Denken des Einzelnen, ich glaube, das kann man über Rahmenbedingungen, über eine, sagen wir mal, diese Freude steuern, aber nicht mehr über Politik.
Du hast ja jetzt schon einiges genannt, ne? Also auch was die Prozesse und Strukturen, sicherlich auch die Rolle der Agentur für Sprunginnovation angeht, dass das eben auch weitergetragen wird auf andere Ebenen, ne? Also beispielsweise auch auf die kommunale Ebene runter. Auch da muss man die Menschen ja dazu ermutigen, experimentierfreudiger zu sein und das auch in der örtlichen Politik genauso aufzunehmen, ne? Im kleineren.
Aber da ist ja spannend, das experimentierfreudig. Du hast es einmal gerade erwähnt, sozusagen. Wir müssen ja immer wirtschaftlich mit den Steuergeldern umgehen. Und oft ist ja immer noch in den Köpfen experimentierfreudig. Es kann ja auch mal nach hinten losgehen, sozusagen. Das heißt, sind die Steuergelder dann natürlich nicht, augenscheinlich nicht sinnvoll angelegt worden. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn wir nicht in Innovationen investieren, bleiben wir beim Status quo und unter Umständen vergeuden, in Anführungsstrichen, wir dann ja noch mehr Steuergelder, ne? Weil wir einfach nicht vom Fleck kommen und auch nicht Technologien wirklich sinnvoll und innovativ in dem Fall einsetzen. Ne? Also es ist ein Riesengap, auch in Sachen Mindset, was du vorhin sagtest, ne? Also ich glaube, auch da brauchen wir anderes Denken, was das Thema Experimentiergelder auch angeht, ne? Innovationsbudgets.
Also ich glaube, das ist auch das, was Annika gerade sehr richtig gesagt hat. Ich glaube, am Ende ist der Unterschied zwischen inkrementellem Fortschritt und Sprunginnovation, um das Wort jetzt überhöhen zu wollen. Das sind inkrementeller Fortschritt, da sind wir als Menschen ja insgesamt drauf getrimmt. Wir versuchen unseren Alltag zu optimieren, wir versuchen unsere Arbeitsabläufe zu optimieren, wir versuchen unser Privatleben zu optimieren, wir kaufen bessere Produkte, weil sie uns quasi bessere Optimierung versprechen. Wir sprechen mit unseren Partnerinnen und Partnern darüber, wie man bestimmte Abläufe in der Ehe oder in der Familie verbessern kann, damit derjenige das tun kann, die andere das möglich macht. Also wir versuchen ja ständig, unseren Alltag zu optimieren. Das klappt mit inkrementellen Fortschritten. Und das klappt auch, dafür ist das Mindset, glaube ich, bei allen noch da. Aber diese Sprunginnovationen, die führen ja dazu, wie gesagt, eine Kuh steht quer im Stall und sagt, wenn die anderen alle nach da laufen, dann laufe ich trotzdem nach rechts, weil ich bin fest davon überzeugt, das ist der richtige Weg. Dafür Unterstützung zu finden, ist nicht so einfach, weil ja, sagen wir mal, auch die Unterstützerinnen und Unterstützer in den Venture Capital Fonds, die Unterstützerinnen und Unterstützer in den Family Offices, die sehen ja auch nicht unbedingt das Heil in der Sprunginnovation, weil sie halt ansonsten Teil der Herde sind. Und deswegen, sagen wir mal, diesen Leuten auch die Möglichkeit zu geben, im Zweifelsfall scheitern zu können, aber mit einer plausiblen Idee, also Grundplausibilitätsprüfung, technische Plausibilitätsprüfung, aber dann auch mal machen lassen. Das ist, glaube ich, der Gewinn, den wir durch so eine Herangehensweise haben können. Und da muss man auch mal bereit sein, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ein erfolgreiches Modell, das die ganze Zeit oder seit Jahrzehnten schon macht, ist die DARPA aus den USA, die unter ähnlichen Rahmenbedingungen agiert. Und da ist eine Menge Gutes bei rausgekommen, unter anderem das Internet, über das wir hier gerade telefonieren.
Ja, ich muss jetzt nochmal mit einer weiteren Facette der Innovation kommen. Und zwar, wenn wir überlegen, wie wir positive Narrative und Visionen auch für das Leben unserer Kinder ausbilden, reicht es dann rein auf technische Innovationen zu setzen und vergessen wir nicht zu sehr das Feld der sozialen Innovation, um komplexe gesellschaftliche Problemlagen auch wirklich zu lösen. Ne? Weil die soziale Innovation war bislang immer so die nach Schumpeter die Begleitung der technischen Innovation sozusagen flankierend. Und auch so ein gewisser Solutionismus, dass wenn die Bienen sterben, bauen wir Bestäubungsdrohnen. Ne? Ist das jetzt in Zeiten, wo wir auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenken und wo wir halt auch sehen, die Schwere von gesellschaftspolitischen komplexen Problemlagen, reicht es da nicht? Ja, müssten wir nicht viel mehr auch auf soziale Innovation setzen oder das auch gemeinsam denken oder mal umdrehen? Was denkst du da?
Ich habe da eine relativ pragmatische Herangehensweise, ehrlich gesagt. Ich finde soziale Innovation wichtig und ohne mich jetzt quasi ganz auf Schumpeter einlassen zu wollen, glaube ich, dass es in der Tat einen richtigen Kern hat, dass das eher en passant passiert. Warum? Für technische Innovation bezahlt jemand Geld, für soziale Innovation bezahlen die Leute eher weniger Geld und deswegen, wenn viel hilft, und das ist im Bereich von Innovation häufig so, weil es auch sehr investitionsbedürftig ist, oder wenn man viel Geld und viel Zeit investieren muss, um Innovationen voranzutreiben, glaube ich, dass natürlich dann automatisch das große Wasser das kleine Wasser mitnimmt und deswegen die technischen Innovationen die sozialen Innovationen mitnehmen. Ich selber bin jetzt auf deine Frage hin quasi so ein bisschen unschlüssig, wie jetzt Dinge wie, also diese Metaprobleme wie Klimawandel, Corona zum Beispiel auch, das nochmal ändern können, das Verhältnis. Das mag ein Stück weit in die eine Richtung, da mag das kleinere Wasser etwas größer werden und das größere Wasser etwas kleiner. Aus guten ethischen, moralischen und persönlichen Gründen. Aber ich glaube, generell klingt das schon noch. Solange man wirklich, sage ich mal, sich täglich überwinden muss, um das nachhaltigere Produkt zu nehmen, solange es schwieriger ist, ein Elektroauto zu fahren als ein Verbrenner, solange es mir Mühe kostet oder solange das Fairphone nicht so gut funktioniert wie das iPhone, solange werden die Konsumenten, wir hatten ja eben schon gesagt, es gibt Bürgerinnen und Bürger und Konsumentinnen und Konsumenten und solange wird der Konsument häufig gegen den Bürger gewinnen. Der Konsument wird gewinnen gegen den Bürger und die Konsumentin gegen die Bürgerin, weil die Leute einfach convenient Produkte haben wollen, also gefällige und einfache Produkte haben wollen und da das Geld dann entfließt.
Da schlagen wohl unlösbar zwei Herzen in der Brust von den meisten Menschen. Vielen Dank, Marco, für den Podcast heute mit dir. Wir haben mit Marco Alexander Breit gesprochen, Mitglied bei uns im Beirat vom CoLab. Und in unserem Podcast heute zur Innovationsfreude haben wir uns auch mitgenommen, dass wir alle im CoLab gemeinsam eine wichtige Rolle dabei spielen, die Innovation mehr in die Gesellschaft zu bringen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Marco Alexander. Wir freuen uns auf die weiteren Gespräche mit dir. Unser Beirat ist ja immer auch unser fachlicher Begleiter sozusagen im CoLab. Vielen Dank.
Sehr gerne und bis bald. Euch ein schönes Wochenende. Ciao.
Vielen Dank. Ne? Tschüss.